Ja, wir machen weiter im zweiten Buch Mose, Exodus. Und ich weiß nicht, ob du weißt, dass das Wort Exodus lateinisch ist und Auszug heißt, weil es in dem ganzen Buch um den Auszug des Volkes Israels aus Ägypten geht. Deshalb heißt das die Serie Exodus, lateinisch Auszug. Und Mose lebt mittlerweile in Midian. Er hat dort sein Leben ganz unspektakulär weitergeführt. Er ist verheiratet, er hat zwei Kinder, Gershon und Eliezer. Er ist Viehhirte wie die meisten Menschen dort in der damaligen Zeit. Und an dem Morgen macht er sich auf den Weg. Wir lesen das mal. Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Also es ist ein ganz normaler Arbeitstag für den Mose. Vielleicht ist es ein Montag, vielleicht ist es ein Freitag, vielleicht ist er froh, wenn bald Abend ist, Sabbat. Jedenfalls, er nimmt sich vor, an dem Tag geht er mal aus der Steppe heraus in die Berge, wie er das schon jahrelang gemacht hat, Tag aus, Tag ein. Er schaut nach den Schafen und Ziegen. Und es sind ja noch nicht mal seine eigenen Tiere, gell? Das sind die Tiere von seinem Schwiegervater. Und dann kommt er dort an diesen Berg, der hier Horeb genannt ist. Später wird er dann auch Sinai bezeichnet. Heute heißt er Jabal Musa, also Mosesberg. Und auch schon in dieser Stelle wird er als Berg Gottes bezeichnet. Und ich denke, das war nicht das erste Mal, dass der Mose den Weg gegangen war. Der ist jetzt seit 40 Jahren in Midian. Seit 40 Jahren ist er wahrscheinlich Viehhirte. Und der ist den Weg schon oft gegangen. Der kennt dort jeden besonderen Felsen, jeden Pfad. Der weiß, wo er sein Nickerchen ungestört machen kann, wo er seine Tiere tränken kann und wie er von dort wieder am schnellsten zurück ins Lager kommt. Und die Arbeit, die war höchstwahrscheinlich relativ eintönig, ihm zumindest gewohnt. 40 Jahre hat er das jetzt gemacht. Und plötzlich stellt Mose einen brennenden Busch fest, der nicht verbrennt. Und ich finde, das müssen wir einmal kurz als wirklich was ganz Besonderes auch festhalten. Da ist etwas in dieser Eintönigkeit, in dieser Routine, und Mose nimmt es wahr. Der hätte auch sagen können: Oh, da brennt ein Busch, da brennen immer wieder Büsche. Oder: Oh, brennender Busch, Problem, weg von hier. Aber der sagt: Oh, da brennt ein Busch. Das muss ich mir mal näher anschauen. An der Inspiratio-Konferenz letztes Jahr im November, da hatten wir sonntags den Sprecher, den Andrea Di Meglio, da. Und er hat über den Heiligen Geist gesprochen. Und er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt: Wir suchen ganz oft: Gott, wo bist du? Indem wir nach vorne schauen. Und ganz oft macht Gott was an der Seite. Und wir vergessen es, den Kopf zu wenden und zu gucken: Ah, Gott, da bist du am was tun. Oh, da bist du am was tun. Nicht hier, sondern da nebendran. Und sich aus der Routine rausreißen zu lassen und dieser Gewohnheit und es festzustellen, das war in dieser Stelle die große Kunst. Und Mose hat sich eine Aufmerksamkeit und auch eine Neugierde bewahrt, trotz der Routine und Eintönigkeit, die seine Aufgabe mitbrachte. Und deshalb ist es auch für uns wichtig, dass wir, wenn wir unterwegs sind, dass wir nicht nur immer auf das schauen, was offensichtlich ist, was vor uns liegt, ob Gott da drin ist, sondern dass wir auch mal nach links und nach rechts schauen und gucken, was Gott an der Seite macht. Und vielleicht ist er da am Wirken und wir merken es gar nicht, weil wir nur nach vorne schauen. Jetzt steigen wir nochmal in den Text ein und die aufmerksame Leserin wird schon festgestellt haben, dass da einige Bezeichnungen für Gott drin gesteckt sind und der aufmerksame Leser natürlich auch. Und ich möchte mit euch mal anschauen, was es damit auf sich hat. Im Alten Testament finden wir öfters mal das Wort Herr in Großbuchstaben geschrieben. Im Hebräischen steht dann in der Bibel JHWH, was Jahwe ausgesprochen wird. Dann gibt es einfach, wenn das Wort Gott geschrieben ist, dann steht in der Bibel Elohim. Interessanterweise das Mehrzahl, Götter. Weil Einzahl von Gott werde Eloah. Es steht hier aber Elohim, es steht immer Elohim. Wenn Elohim steht, wird mit Gott übersetzt. Und dann lesen wir hier ja nochmal von einer besonderen Erscheinung in diesem Text, vom Engel des JHWH, also dem Engel des Herrn, dem Engel von Jahwe. Und einfach zur Ergänzung noch, wenn im Alten Testament das Wort Herr normal geschrieben ist, dann steht in der hebräischen Bibel in der Regel das Wort Adonai, was mein Herr heißt, was jetzt aber in dem Text nicht drinsteht, aber einfach zur Vervollständigung. Warum gibt es denn unterschiedliche Namen für Gott? Wir haben doch nur einen Gott, wir sind doch Monotheisten. Und wie stehen die in der Verbindung zueinander? Also ich fasse noch mal kurz zusammen. Mose sieht den Engel des JHWH im brennenden Busch und der JHWH sieht Mose, wie er sich dem Busch nähert und Elohim spricht dann zu Mose. Was hat es damit auf sich? Also ganz schön kompliziert, ja. Also Mose sah nicht Jahwe, und dennoch Gott. Wen sah Mose da? Wen sah er da? Und ich habe im Vorfeld einige Bibelkommentare gelesen. Und sie kommen alle zur gleichen Aussage. Wenn im Alten Testament vom Engel des Herrn geschrieben wird, dann dürfen wir davon ausgehen, dass es sich sehr wahrscheinlich um eine Offenbarung von Jesus handelt. Von Jesus handelt. Der Engel des Herrn begegnet der Hagar am Brunnen. Er begegnet Bileam, als er Israel verfluchen soll und es dann doch in den Segen wandelt. Er kündigt die Geburt von Simson an und so weiter. Nur einige Beispiele. Später, wo Mose die 10 Gebote empfängt, da sagt er irgendwann, Gott, ich möchte dich sehen. Und JHWH sagt, er kann sich Mose nicht zeigen, weil Mose sonst sterben müsste. Im Johannesevangelium lesen wir, dass niemand Jahwe jemals gesehen hat. Wir schauen uns die Bibelstelle mal an. Kein Mensch hat jemals Gott gesehen. Doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist und in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat ihn uns gezeigt. Also wir haben ja Gott gesehen, die Leute haben ja Jesus gesehen, aber da heißt es, sie haben Gott nicht gesehen. Also es ist sehr kompliziert, man kommt nicht wirklich draus, auch als Theologe nicht. Macht keinen Sinn. Gott macht manchmal keinen Sinn. Und gleichzeitig lesen wir an ganz vielen unterschiedlichen Bibelstellen, ich habe es im Manuskript ausgedruckt, dass Jesus vor Anbeginn der Zeit da war. Also es ist ja nicht so, dass Gott im Himmel war als dreieiniger Gott mit dem Heiligen Geist und gesagt hat, hoffentlich ist bald das Jahr Null, dass Jesus dazukommt, dass wir dann zu dritt sind. Sondern Jesus war immer da. Das heißt auch, er war an der Erschaffung der Welt beteiligt. Also Jesus war schon immer da. Wie kommt es jetzt, dass der Engel des JHWH eine Offenbarung von Jesus sein kann? Wie funktioniert das? Wir wissen nicht, wie der Engel des JHWH aussieht. Die Bibel sagt es uns auch nicht. Aber wir wissen spätestens mit der Auferstehung, dass Jesus ein Aussehen annehmen kann, das nicht sofort erkannt wird. Überlegt mal, als Maria ans Grab kam an Ostern, da dachte sie, das ist der Gärtner. Und erst als der Gärtner sagt, Maria, erkennt sie, das ist ja Jesus. Oder auch die Jünger, die auf dem Weg sind nach Emmaus und traurig sind über die Kreuzigung von Jesus. und mit Jesus reden, erkennen Jesus erst, als er das Brot bricht. Und dann verschwindet er. Also Jesus kann ganz offensichtlich Erscheinungsformen annehmen, die anders aussehen als in der Zeit, wo er in Israel gelebt hat. Anders als sich die Menschen das vorstellen. Aber irgendetwas passiert, wo diejenigen, die ihm dann begegnen, merken, das ist ja Gott, das ist ja Jesus. Das ist ja der, das ist er ja. Und so kann es sein, dass der Engel des Herrn eine Offenbarung von Jesus ist. Eine Ausprägung von ihm, aber wir wissen nicht, wie er ausgesehen hat. Und wir kennen hier schon, auch in den unterschiedlichen Namen, wo es so kompliziert wird, erkennen wir schon, dass doch diese Dreieinigkeit Gottes angedeutet ist, ohne dass wir genau wissen, wie das funktioniert. Ohne dass wir genau wissen, wie das zusammenhängt. Und in dieser Situation jetzt, dem brennenden Busch, Mose geht auf das Feuer zu, spricht Elohim zu Mose und sagt, Mose, Mose. Und Mose sagt, hier bin ich. Was für eine Reaktion, was für eine Demut, was für eine innere Haltung. Er ist parat, er ist bereit, sich auf das, was dort passiert, einzulassen. Es erinnert uns an die Berufung von Samuel, der bei Eli im Schlafgemach liegt und der in der Nacht geweckt wird mit dem Ruf Samuel, Samuel. Und der zu Eli rennt und sagt, hier bin ich. Sehr demütig, sehr unmittelbar. Und der Elohim spricht dann, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da steht immer Elohim. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Dort, wo Gott gegenwärtig ist, wo er sich zeigt, wo wir spüren, dass er da ist, da verändert sich die Atmosphäre, da verändert sich das Umfeld, da verändert sich etwas. Und gell, manchmal lässt sich das nicht intellektuell erklären. Du kannst nur sagen, oh, jetzt ist Gott da, jetzt passiert gerade was. So war das für Mose. Es hat ihm keiner gesagt, er soll sein Angesicht verhüllen. Aber es war die Reaktion dieser Heiligkeit, die Mose gespürt hat an diesem brennenden Dornbusch, dass jetzt etwas passiert. Und ich wünsche mir für dich, dass auch du solche Situationen kennst. Und ich kenne sie und ich denke, viele von uns kennen sie auch, wo wir spüren, jetzt ist Gott da, jetzt müssen wir ruhig sein. Jetzt müssen wir kurz mal verweilen. Also nichts Falsches machen, dass das geht, sondern hoffen wir, dass es bleibt. Das festhalten wollen, diese Heiligkeit, diese Nähe Gottes, diese Begegnung. Und Gott sagt, zieh deine Schuhe aus, bevor du näher kommst, denn du stehst auf heiligem Boden. Und dann spricht Elohim weiter. Ja, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Aber Mose erwiderte, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen? Wer bin ich schon? Gott antwortete, ich stehe dir bei und gebe dir ein Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mich an diesem Berg hier anbeten und mir dienen. Also das ist das Ziel. Und das sehen wir dann auch später, dass die Israeliten ja zuerst mal nur sagen, lass uns ziehen zu diesem Berg, wo wir unseren Gott anbeten wollen. Dieser Berg ist es, wo Gott auf das Volk wartet. Mose entgegnete, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, werden sie mich nach einem Namen fragen. Was sage ich denn? Schlussendlich, Abraham, Isaak und Jakob, die haben ja nie gefragt, wie dieser Gott heißt. Sie waren einfach unterwegs und Gott hat sich ihnen offenbart und sie haben gespürt, da ist Gott. Und jetzt merken wir, jetzt wird dieser Glaube etwas institutionalisiert. Nachher kriegen sie die Gesetze, dann die Stiftshütte und jetzt gibt es auch einen Namen dazu. Und der Name gibt Sicherheit. Jetzt weiß ich, jetzt kann ich mich vergleichen. Also unser Gott heißt nicht Ra oder Baal oder was auch immer, sondern unser Gott hat auch einen Namen. Und Gott offenbart sich hier. Und wir lesen, Gott antwortete, ich bin, der ich bin. Darum sagt den Israeliten, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Zum allerersten Mal in der Weltgeschichte für uns in der Bibel niedergeschrieben, offenbart Gott seinen Namen. J-H-W-H. Ich bin, der ich bin. Und wie kaum eine alttestamentliche Geschichte drückt dieser Name etwas über den Charakter Gottes aus. Wir können sagen, ich bin, der ich bin, aber es kann auch übersetzt werden mit ich werde sein, der ich sein werde. Und es kann auch übersetzt werden mit ich bin, der ich bin da. All das schwingt in diesem Ausdruck mit von JHWH, Jahwe, ich bin, der ich bin. Diese Endlosigkeit, diese Größe, diese Macht, die uns nur staunen lässt, die wir gar nicht fassen können in unserem Denken, wo Gott sagt, ich bin, der ich bin. Und in diesem Namen schwingen zwei Aspekte mit. Der eine ist, ich bin da. Das ist der eine Aspekt. Ich bin da, ich bin dir nahe, ich stehe dir zur Seite. Ich bin für dich. Ruf mich an, ich komme. Ich bin schon da. Und gleichzeitig schwingt aber auch ein Aspekt, mit dem wir manchmal vergessen, nämlich der Aspekt der Unverfügbarkeit. Wir können nicht einfach Gott sagen, was er zu tun hat. Gott ist der Ich Bin, der ich bin. Der macht mal schon mal auch das, was er will und nicht nur das, was wir wollen. Und da entsteht eine Spannung in dieser Offenbarung des Namens, dass nämlich Jesus, dass Gott ganz nah ist, aber dass er nicht verfügbar ist. Wir können ihn nicht einfach vor unseren Karren spannen, wie wir das wollen. Und in der Geschichte mit dem Volk Israel wird es immer wieder deutlich. Es ist ja die Reise in die Freiheit, wie wir Exodus als Untertitel benannt haben. Und in dieser Reise in die Freiheit spüren die Israeliten sehr wohl, dass Gott da ist, aber er nicht so handelt, wie sie wollen. Teilung des Roten Meeres. Oh Gott, das sind die ganze ägyptische Armee ist hinter uns her. Mach doch was, mach doch was. Und Gott macht auch was. Sie klagen ihn an, oh, du lässt uns umbringen hier. Gott teilt das Meer. Und dann sind sie in der Wüste und sie haben nichts zu essen und sie sagen, deswegen hat uns Mose in die Wüste geführt, um uns hier verhungern zu lassen. Und die Lösung ist nicht, dass er sie zurückführt, sondern dass Manna kommt vom Himmel. Mensch, wer von uns ist Ingenieur und hätte sich das überlegt, dass es Manna gibt vom Himmel? Das sind Lösungen, die sind so weit über unser Verständnis hinaus. Ein rotes Meer teilen, Manna bringen. Wachteln senden, die 1 Meter hoch auf 17 Quadratkilometer den Boden bedecken, weil die Israeliten Hunger auf Fleisch haben. Wo sie murren und sagen, wir wollen zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Oder auch, wo sie Durst haben und mitten in der Wüste sind. Und Gott lässt Wasser aus dem Felsen fließen. Ich Leute, wir müssen lernen, Gott zu vertrauen, dass er Wege und Lösungen hat, die wir nicht haben. Dass er so viel mehr kann, als wir uns vorstellen können. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis des Glaubens und des Gottvertrauens. Nicht nur zu sagen, ja Gott, du hast doch versprochen, dass du hier bist, jetzt komm doch und sei mir nahe und mach doch das und das. Sondern dass wir vertrauen, dass Gott nahe ist und er eine Lösung hat, die so viel besser ist als das, was wir uns in unserem kleinen Kopf vorstellen können. Das sagt der Name Ich Bin, der Ich Bin in seiner Größe aus. Gott ist da und er ist genauso unverfügbar. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Gott sich in diesem brennenden Dornbusch zu erkennen gibt. Ein Dornbusch, der nicht verbrennt. Zuerst einmal ist da der Aspekt, da ist etwas, was wir sehen, was wir spüren, die Wärme, was wir sehen, was sich vor unseren Augen abspielt. Es gibt eine Sicherheit, es gibt einen Glaube, es gibt einfach diese, das Bewusstsein, Gott ist verlässlich, unvergänglich. Und da brennt etwas und das brennt nicht nur wie ein Strohfeuer, sondern da brennt etwas, ohne dass es aufhört zu brennen. Der Dornbusch verbrennt nicht. Gott ist da und er bleibt da. Und auf der anderen Seite können wir Feuer nicht kontrollieren. Also wenn es eine gewisse Größe hat, können wir es nicht mehr kontrollieren. Dann tut es das, was es will. Und das ist die andere Seite in diesem Bild, dass wir loslassen müssen, vertrauen dürfen, vertrauen müssen, dass Gott tut, was er möchte. Ich bin der Ich Bin, JHWH. Das war so ein heiliger Name, dass die Juden ihn nicht ausgesprochen haben. Deshalb gibt es auch die Diskussion, heißt es jetzt Jehova oder Yahweh? Das erspare ich jetzt ganz kurz. Jehova, da wird Adonai eingesetzt, dann entsteht daraus Jehova. Aber wenn man die Sprachstudien macht, wie diese Wurzel JHWH tatsächlich hergeleitet wird, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das richtig ausgesprochene Wort Yahweh ist. Wir haben das Ja zum Beispiel auch am Ende von Halleluja. Also die Juden, die haben es nicht ausgesprochen, sondern sie haben in der Regel, wenn in der Bibel JHWH stand, haben sie Adonai gesagt oder sie haben einfach Hashem gesagt, was der Name bedeutet. Aber jedem Juden war klar, dass hinter dem Buchstaben JHWH steht, ich bin der Ich Bin. Das war jedem Juden klar. Ich bin der Ich Bin. Und schließlich kommt Jesus auf die Erde. Er offenbart den Menschen, den Vater, durch sein Vorbild, durch sein Leben, durch seinen Dienst. Und er sagt, wer mich gesehen hat, der hat damit den Vater gesehen. Also auch hier wieder. Es lässt sich nicht, versuch's nicht zu verstehen. Es bringt nichts. Es lässt sich nicht verstehen, warum Jesus ganz Gott ist und wir ihn sehen können, aber JHWH, wenn wir ihn sehen, kommen wir um. Aber Jesus sagt, wenn ihr den Vater sehen wollt, in seinem Charakter, in seiner Art, in dem, wie er für euch ist, dann schaut mich an. Und wenn wir das wissen, den Anspruch, den Jesus hat eben, er zeigt den Vater. Wie mögen wohl die Worte Jesu in den Ohren der Pharisäer und Schriftgelehrten geklungen haben, als er gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und bei der Verhaftung von Jesus im Garten Gethsemane, da passiert noch mal etwas sehr Bedeutsames. Das möchte ich mit euch einmal anschauen. Da heißt es, Jesus ging aus dem Garten zu den Soldaten hinaus und fragte, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, war die Antwort. Ich bin es, erklärte Jesus. Als Jesus klar und offen sagte, ich bin es, wichen die Bewaffneten erschrocken zurück und fielen zu Boden. Merkt ihr was? Merkt ihr, was da passiert? Und dann steht Jesus vor dem Hohen Rat und wird verhört. Empört schrien alle, willst du damit sagen, dass du der Sohn Gottes bist? Jesus antwortete, ihr habt recht, ich bin es. Merkt ihr was? Wozu brauchen wir da noch weitere Zeugen, riefen die Ankläger einstimmig. Wir haben die Gotteslästerung doch aus seinem Mund gehört. Jesus bezieht sich auf den JHWH und er macht sich eins mit ihm. Er sagt, ich bin es, ich bin auch der, der ich bin. Ich habe euch den offenbart, der zu heilig ist, als dass ihr ihn sehen könnt. Der Vater und ich, wir sind eins. Was nimmst du aus dieser, sag mal eher, theologischen Lehrpredigt mit? Dass wir den Kopf wenden müssen, weil Gott manchmal was am Rand unseres Blickfelds tut und wir es leicht übersehen können? Oder dass der Engel des JHWH in der Bibel in der Regel eine Offenbarung von Jesus ist? Und schaut euch mal an, was der Engel des Herrn dann macht im Alten Testament. Er stellt sich zu den Schwachen, zu den Unterdrückten, zu den Armen. Das ist, was Jesus dann später in Israel gemacht hat. Oder die Ich Bin-Worte Jesu, wo wirklich dieser Name Jahwe mitschwingt. Der Große, der Herrliche, der Heilige, der sich im brennenden Dornbusch offenbart. Was auch immer du aus der Predigt mitnimmst, nimm mit, dass Gott immer größer und immer besser ist, als wir uns das vorstellen können. Und dass er dir versprochen hat, zu jeder Zeit bei dir zu sein. Aber, dass er andere Lösungen hat, als du manchmal denkst, dass die Lösung ist. So groß ist unser Gott, so gut ist er. Amen.